Eine Frage voraus. Was ist der Kernunterschied zwischen Protestanten und Katholiken? Zweite Frage. Ist dieser Kernunterschied heute noch relevant? Auf beide Fragen versuche ich heute eine Antwort zu geben. Ja, und dazu werde ich auch ein bisschen ausholen müssen. Was ich hier anschneide, ist auch ein eminent apologetisches Thema. Denn Apologetik ist nicht nur die Verteidigung des Glaubens gegenüber Nichtchristen, sondern auch die Verteidigung einer christlichen Glaubenstradition gegenüber einer anderen christlichen Glaubenstradition. Also man könnte durchaus von einer christlichen Binnenapologetik sprechen. Zum Einstieg möchte ich euch auf eine Textstelle aus dem Galaterbrief aufmerksam machen, Kapitel 1, Verse 6 bis 9. Paulus gelangt hier zu einer Schärfe des Tons wie an keiner anderen Stelle seiner Briefe. Ich zitiere nach der Luther-Übersetzung und bitte um Einblendung dieser Stelle. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden. So, ich sehe das nicht ganz. Ich öffne noch die Bibelstelle, also nach der Luther-Übersetzung. Ja. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Danke für die Einblendung, die man jetzt beenden kann. Anathema steht hier im griechischen Urtext. Es lässt sich kaum ein schärferer Ausdruck der Verurteilung denken. Die Verfälschung des Evangeliums, so wie es auch Paulus von der Urgemeinde empfangen und weitergegeben hat, siehe die ersten Verse von 1. Korinther 15, ist in den Augen des Apostels eins der schwerwiegendsten Vergehen. Ich habe mir das Vergnügen in letzter Zeit gemacht, den Briefkorpus des Neuen Testaments wieder einmal zu lesen, zu studieren, und zwar vom Römer bis zum Hebräerbrief. Und man kann diese Briefe tatsächlich fast ausnahmslos als ein Unternehmen betrachten, das Evangelium in seiner Unverletzlichkeit zu bewahren. Machen wir uns bewusst, das Evangelium ist gegründet in Gott selbst. Paulus macht es bereits im ersten Satz des ersten Kapitels des Römerbriefs deutlich. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Das Evangelium Gottes. Das Evangelium ist von Gott. Es ist wie ein heller, klarer Bergbach, dessen Quelle Gott selbst ist. Und dieser Bergbach fließt nun immer weiter hinaus in die Welt und ist dabei nicht gefeit vor Verunreinigungen, vor Abwässern, vor Schmutz und so weiter. Das ganze Bemühen der neutestamentlichen Briefeschreiber ist darauf ausgerichtet, die Quelle wieder freizulegen und sie gegen sämtliche Verfälschungen abzusichern. Was mich bei Paulus fasziniert und berührt, ist seine Ehrfurcht und Demut vor dem Evangelium. Paulus war ja durchaus einer der großen Gelehrten seiner Zeit. Schon in seiner Jugend wurde er zum Tora-Lehrer ausgebildet. Er studierte in Jerusalem bei dem berühmten Rabbiner Gamaliel. In der Apostelgeschichte wird Gamaliel erwähnt. Seine Briefe zeugen von sehr soliden Kenntnissen des Tanach, aber auch der hellenistischen Rhetorik. Und es ist gut, dass Paulus diese Kenntnisse besaß. Denn sein großer Missionserfolg wäre ohne sie kaum denkbar gewesen. Seine Weltläufigkeit, seine Fähigkeit, in andere hineinzuversetzen, seine Ausdruckskraft, seine Sprachbeherrschung, sein Urteilsvermögen und so weiter setzen eine hohe Bildung voraus. Nur, und das ist das Entscheidende, für Paulus war seine Bildung niemals Selbstzweck, ein Anlass, stolz auf sich selbst zu sein, sondern Mittel, um Gott zu verherrlichen und sein Evangelium umso klarer leuchten zu lassen. Um uns diese Haltung des Apostels noch etwas deutlicher vor Augen zu führen, fällt mir keine bessere Stelle ein als jene aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 4 bis 11. Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 4 bis 11. Ich warte noch auf die Einblendung. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Schlüsselvers, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Was heißt das? Wenn Paulus früher sein Selbstvertrauen, seinen Stolz, ja seine Identität, sein ganzes Selbstverständnis aus seiner Bildung, aus seinem Eifer für das Gesetz bezog, ist der Augenblick seiner Bekehrung, seiner Begegnung mit dem auferstandenen Herrn der grundstürzende Moment, der alles ändert. Von nun an ist seine Identität ganz in Christus geborgen. Seine Heilsgewissheit ruht ganz und gar in dem, was Gott in Christus für ihn getan hat. Ich habe eingangs aus dem Galaterbrief zitiert, aus dem ersten Kapitel, wir erinnern uns. Paulus warnt in schroffen Worten vor jeder Verfälschung des Evangeliums. Im letzten, sechsten Kapitel des Galaterbriefs, also ein und desselben Briefs, schreibt Paulus: Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Merken wir das? Spüren wir das aus seinen Worten, wie er all sein Gewicht auf diesen einen Eckstein legt? Wie er nichts zurückbehält? Wie er sich mit Haut und Haaren dem Herrn Jesus ausliefert? Wie er den Gedanken weit von sich weist, er selber könne etwas zu seinem Heil beitragen. Wie er vielmehr alles von Gott empfängt, der sich ihm in Christus zuwendet. All seine Bildung, sein Wissen um die Heilige Schrift, seine Kenntnisse des Gesetzes, sein Wissen um die griechische Philosophie, kurz all seine Werke und Talente sind gut, aber sie dienen nicht länger seiner Selbsterhöhung. Sie sind nicht ein leeres Spiel der Eitelkeit, sondern sie dienen der Verherrlichung Gottes. Der Galaterbrief, der heute ein wenig im Mittelpunkt unserer Betrachtung steht, ist eine einzige Warnung vor einem Rückfall in die Gesetzlichkeit, in ein falsches Selbstvertrauen, uns die Gerechtigkeit vor Gott selbst erarbeiten zu können. Es ist nicht so, dass die Galater das Evangelium explizit zurückgewiesen hätten, sondern sie meinten lediglich, es braucht noch etwas mehr. Wir wollen dem Ganzen noch etwas hinzufügen. Zum Beispiel, dass sich die Männer beschneiden lassen müssen. Als kleine zusätzliche Erlösungsvoraussetzung. Ja, so versuche ich die Auffassung der Galater etwas überspitzt darzustellen. Ja, wir wollen uns des Kreuzes Christi rühmen, aber wir wollen uns auch noch ein bisschen unserer selbst rühmen. Nur ein bisschen. Merken wir, was hier vor sich geht. Jeder Wunsch des Menschen, sich selbst einen noch so geringen Anteil am Erlösungswerk zuzuschreiben, wird ihm handumdrehen zum Einfallstor des Hochmuts und der Selbstgerechtigkeit. Ich bin beschnitten, der andere nicht. Also bin ich besser als er. Wer so spricht, und so muss es öfters vorgekommen sein in der galatischen Gemeinde, sagt damit gleichzeitig, dass Jesu Versöhnungswerk unvollkommen ist. Wir brauchen nicht nur Jesus und den Glauben an ihn als den Sohn Gottes, der für unsere Sünden starb und von den Toten auferstand, sondern wir brauchen zusätzlich X. Setze für X ein beliebiges Werk ein. Für den Apostel Paulus war damit das Evangelium, verstanden als reines Gnadengeschenk, dem wir nichts hinzufügen können, vernichtet. In Kapitel 2, Vers 21 des Galaterbriefs lesen wir den alarmierenden Satz: Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Zitat Ende. Oder Kapitel 5, Vers 4, wo sich Paulus direkt an seine Adressaten wendet. Zitat, Anfang. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Zitat Ende. Verstehen wir nun, warum Paulus in seinen einleitenden Worten im ersten Kapitel zu solch harschen Worten greift? Es geht dem Apostel um die Unversehrtheit des Evangeliums, dessen Ursprung und Quelle Gott selbst ist. Hier kennt er keinen Spaß und keine Kompromisse. Die ganze Heilige Schrift spricht ein einhelliges Urteil. Die Menschheit hat sich derart in den Sumpf geritten, dass jede Anstrengung, sich nach dem Vorbild Münchhausens am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, zum Scheitern verurteilt ist. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, wie es so schön in Kapitel 5, Vers 19 des 2. Korintherbriefs heißt. Es ist ja nicht vom Menschen die Rede. Es ist von Gott die Rede, der in die Welt gekommen ist, in Christus, und die Welt mit sich selber versöhnt hat. Und wie kommt Jesu Verdienst, seine Gerechtigkeit, sein Werk uns zugute? Durch den Glauben, der vom Heiligen Geist bewirkt wird. Und dazu möchte ich eine Stelle aus Titus lesen, Kapitel 3, Verse 3 bis 8. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Wir sehen hier zweierlei. Einerseits, dass der Glaube ein Werk des Heiligen Geistes ist, der uns von innen her verwandelt, der uns zu einem Glied von Jesu Leib macht, der in uns die Überzeugung wirkt, dass Jesus und sein Werk alleine die notwendige und hinreichende Bedingung für unsere Erlösung ist. Sein Werk ist vollkommen. Es ist vollbracht, sprach Jesus am Kreuz. Jede Hinzufügung, und erscheint sie noch so klein und unbedeutend, würde bedeuten, dass man die Vollkommenheit von Jesu Versöhnungswerk bestreitet. Und letztlich, um eine Formulierung aus 1. Korinther 1, Vers 17 aufzugreifen, das Kreuz Christi zunichte macht. Das Zweite, was wir der Titusstelle entnehmen können, ist die Bedeutung der guten Werke. Siehe Vers 8. Wir sollen uns um gute Werke bemühen, mit allem Eifer, aber, wohlgemerkt, niemals mit der Intention, durch gute Werke sich die Erlösung erkaufen zu können. Gute Werke sind nicht der Grund, sondern die Folge des durch den Heiligen Geist wiedergeborenen Christen. Es ist die natürlichste Folge, dass wir aus eigenem Antrieb Gottes Gesetz beachten wollen, je mehr wir die Liebe Gottes erfassen, die sich in Christus, insbesondere in seinem Leiden und Sterben, offenbart hat. Wir erfüllen Gottes Gebote nicht länger aus Angst vor Strafe. Die ist am Kreuz abgetan. Wie es im Kolosserbrief heißt, der Schuldbrief, der gegen uns war, ist an das Kreuz geheftet worden. Sondern aus Dankbarkeit, aus unendlicher Dankbarkeit. Denn der Sohn Gottes ist es, wie es Paulus in Galater 2, Vers 20 formuliert, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Wir haben jetzt alle Voraussetzungen zur Hand, um die Eingangsfragen beantworten zu können, wenn wir das Ausgeführte noch ein wenig mit historischem Hintergrundwissen ergänzen. Schon viele Jahrhunderte vor dem Auftreten Luthers wurde das Licht des Evangeliums immer mehr überformt und in den Schatten gestellt, bis es am Ende, also zu Beginn des 16. Jahrhunderts, beinahe vollständig erloschen war. Es ist schwer zu sagen, wann genau diese Entwicklung begann, aber man wird nicht fehlgehen, die politische Machtergreifung der Kirche unter Kaiser Konstantin, also bereits im 4. Jahrhundert, als wichtigen Ausgangspunkt zu betrachten. Hier begann ein Prozess der Anverwandlung römischer Machtstrukturen. Die römische Kirche wurde zu einer Institution, die religiöse und machtpolitische Interessen verband. Dadurch allein schon kam es zu einem Bruch mit der Urkirche, wie sie sich im Neuen Testament widerspiegelt, die ja nie ganz in der Nachfolge Jesu einen machtpolitischen Anspruch erhoben hatte. Auch und gerade das sich entwickelnde Abendmahlsverständnis der römischen Kirche war ein idealer Hebel, um die Interessen der Papstkirche durchzusetzen. Eine abgesonderte Klasse von Männern, Priester, dem Papst unterstellt, war ausschließlich befugt und ist es heute noch, das Abendmahl zu spenden. Und die Teilnahme daran wurde und wird als heilsnotwendig behauptet. Die römische Kirche konnte also per Exkommunikation missliebige Personen vom Seelenheil ausschließen. Ein unglaubliches Machtmittel, das für einige Zeit sehr wirksam war. Man denke nur an den Gang nach Canossa, den berühmten Gang nach Canossa des römisch-deutschen Königs Heinrichs IV., der mitten im Winter tagelang im Büßerhemd vor der Burg des Papstes ausharren musste, um die Aufhebung des Kirchenbanns durch den Papst zu erreichen. Das spezifische Abendmahlsverständnis der römischen Kirche, das übrigens erst im 13. Jahrhundert unter Papst Innozenz III. Dogmatisiert wurde, ist der Eckstein der römischen Kirche. Wenn man diesen Eckstein herausnimmt, bricht das System zusammen. Das Messopfer macht ein Priestertum erst notwendig. Ohne Messopfer kein Priestertum. Aus diesem Grund wird auch verständlich, dass im Konzil von Trient, ein ungeheuerliches Konzil in der zweiten Hälfte, also von der Länge her ungeheuerlich, das an die 20 Jahre gedauert hat, mit Unterbrechungen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und im Grunde die Antwort war der römisch-katholischen Kirche auf die Reformation. Und in diesem Konzil von Trient wurde der Beschluss gefasst, dass jeder, der das römische Abendmahlsverständnis, also die sogenannte Transsubstantiationslehre bestreitet, mit dem Anathema belegt sei, also verflucht sei. Und das gilt bis heute und wurde nie revidiert. Es würde den Zeitrahmen sprengen, wenn ich noch auf viele andere Punkte einginge: die Heiligenverehrung, der Reliquienkult, das Wallfahrtswesen, das Mönchstum und natürlich der Ablasshandel, an dem sich die Reformation letztlich entzündete. Aber für diesen Augenblick ist mir wichtiger, darauf hinzuweisen, was all die genannten Dinge gemeinsam haben. Sie verdunkeln Jesu Versöhnungswerk und sein Es ist vollbracht. Sie lenken ab von Jesus und richten unsere Aufmerksamkeit auf die sogenannten Heiligen oder auf uns selbst. Unser Bemühen, unsere Werke. Erinnern wir uns, was der Apostel in Galater 1 in unmissverständlicher Deutlichkeit ausspricht. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Dem Evangelium treu sein. Und es rein zu bewahren, ist die wichtigste Aufgabe der Kirche. Davon hängt alles andere ab. In Apostelgeschichte 2 wird uns eine vorbildliche Gemeinde vorgestellt und als allererstes heißt es in Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Die Reformation des 16. oder die Reformatoren des 16. Jahrhunderts waren natürlich nicht fehlerlos. Und es gab Übertreibungen und Fehlentwicklungen, wie das völlig unvermeidlich ist bei einer solch großen und alle Lebensbereiche umfassenden Bewegung. Aber es bleibt ihr unsterbliches Verdienst, das Evangelium in seiner ursprünglichen Unversehrtheit wieder entdeckt und ans Licht gebracht zu haben. Was diese Erkenntnis für ein Durchbruch war, das können wir heute kaum noch nachvollziehen, nachempfinden, weil es für uns schon so selbstverständlich geworden ist. Die Menschen des frühen 16. Jahrhunderts waren gefangen in einem Hamsterrad der Werkgerechtigkeit, in beständiger Angst um ihr Seelenheil, in Abhängigkeit von Priestern, die ihre Macht nur allzu oft missbrauchten. Als es Luther vermutlich im Jahr 1515 beim Bibelstudium wie Schuppen von den Augen fiel, dass der Gerechte allein aus Glauben lebt, dass Jesu Versöhnungswerk vollkommen ist und dieses nur als Geschenk im Glauben angenommen werden kann, war er wie verwandelt. Es war seine eigentliche Bekehrung. Und später schrieb er über dieses Erlebnis, auch Turmerlebnis genannt, Zitat: Anfang, da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren bin und durch die geöffneten Pforten in das Paradies eingetreten war. Zitat Ende. Es erübrigt sich fast, aber pro forma will ich die eingangs gestellten Frage noch kurz und bündig beantworten. Erstens, was ist der Kernunterschied zwischen Protestanten und Katholiken? Antwort, die Rechtfertigungslehre. Vereinfacht gesagt, die Frage, wie der Mensch Erlösung erlangt. Die Antwort der Reformatoren, allein aus Gnade durch Glauben in Christus. Zweitens, ist dieser Kernunterschied heute noch relevant? Wenig überraschend lautet meine Antwort, ja, unbedingt. Die Rechtfertigung ist der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt. So Martin Luther. Was folgt daraus? Nehmen wir die Worte des Apostels ernst und nehmen uns ihn zum Vorbild in seiner Ehrfurcht und Demut im Angesicht des Evangeliums, das keiner Ergänzungen welcher Art auch immer bedarf. Denn es ist, siehe Römer 1, von Gott und schon deshalb vollkommen. Verwahren wir uns wie der Apostel gegen jede Entstellung, Verfälschung des Evangeliums. Halten wir Treue bis zum Ende. Meine Predigt kommt auch langsam zu einem Ende und ich möchte mit Offenbarung Kapitel 5 schließen. Dort gewährt uns Johannes einen Blick in den Himmel, a glimpse of heaven, wie man im Englischen sagen würde. Es geht hier um die Öffnung des Buchs mit den sieben Siegeln. Aber das ist nicht das Wesentliche, worauf ich hinaus will. Vielmehr frage ich euch mit Blick auf diese Textstelle. Was werden wir im Himmel feiern? Unsere eigenen Werke? Und selbst, dass wir so toll sind und es geschafft haben in den Himmel? Die Heiligen? Was werden wir feiern? Wen werden wir feiern im Himmel? Oder feiern wir den, der alles für uns vollbracht hat, der uns durch sein Werk Vergebung, Versöhnung und die ewige Gemeinschaft mit Gott geschenkt hat? Kapitel 5, Offenbarung. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen.